ARD. 5 Jahre Corona. Was haben wir gelernt? Ist ein 10-teiliger Podcast von NDR Info. Das hier ist die 9. Folge. Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag in der ARD Audiothek.
Es wird immer wieder gesagt, oh Gott, das Video von, weiß ich nicht, Herrn Bhakti wird 100.000 Mal geklickt. So viele Leute glauben so einen Stuss. Ich würde ja immer eher denken, so viele Leute haben diese Frage und suchen auf diese Frage eine Antwort.
Es hat mein ehemaliger Prof mal zu mir gesagt, naja, du musst etwas 10-mal veröffentlichen, damit es verstanden wird. Und ich denke jetzt eher so nach der Pandemie, man müsste es 100-mal gesagt haben, damit es auch ankommt.
Also ich merke halt einfach, dass die Bereitschaft stark abgenommen hat, weil man sieht, was dann mit Personen, die sich so exponiert haben, zum Teil passiert ist. Also das kann man auch nicht verschweigen, dass die oft angegriffen wurden, gerade in Social Media und relativ wenig Rückendeckung bekommen haben.
Kannst du dich noch an die Galgen erinnern, die auf den Corona-Demonstrationen rumgetragen wurden? Oder an die Plakate, auf denen gefordert wurde, Angela Merkel, Jens Spahn und Christian Drosten gehörten hinter Gitter? Bei den Demonstranten war ja die Rede von Corona-Diktatur und Widerstand.
Ja, und was mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, bei diesen Demos wurde ja behauptet, es gäbe eine Allianz aus Wissenschaft und Politik und die würden gemeinsam entscheiden, dass Schulen geschlossen würden zum Beispiel, dass wir in den Lockdown geschickt würden. Also ganz stark so dieses Narrativ, wir würden unterdrückt, die Pandemie sei dafür nur ein Vorwand. Und diese ganze Fake News-Ebene, dieses Ausmaß dieser Fake News-Ebene, das fand ich schon erschreckend.
Ist ja gar nichts los.
But I see the disinfectant.
Sieht doch nicht aus wie ein Katastrophenfall.
Die Impfung gegen eine Biowaffe.
Helfen Knoblauch oder Vitamin C gegen Corona? Nein.
Gerücht, Halbwahrheit, Falschmeldungen oder tatsächlich Fakt? Nein.
Jetzt geht es rund um das Thema Corona.
Da ist was gesponnen.
Mitte März 2020. Der Lockdown ist erst wenige Tage alt. Da melden bereits Vereine und Privatpersonen öffentliche Demonstrationen an. Gegen Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen und Versammlungsverbote. Die Organisatoren sprechen davon, das Grundgesetz gegen die Regierung verteidigen zu müssen.
Schon zu dieser Zeit verbreiten sich die ersten Falschmeldungen. Covid sei nicht schlimmer als die saisonale Grippe, alles andere sei übertrieben. US-Präsident Donald Trump empfiehlt, Desinfektionsmittel als Therapie gegen das Virus zu trinken.
Der Mediziner Sucharit Bhakti, 2020 schon seit 8 Jahren im Ruhestand, erzielt mit seinen YouTube-Videos große Reichweiten. Darin vergleicht er SARS-CoV-2 mit anderen harmlosen Erkältungsviren und verbreitet Falschinformationen. Geforscht hat er weder zu Coronaviren noch zu Infektionsepidemiologie.
Auf den sogenannten Spaziergängen demonstrieren in Deutschland in den Sommermonaten 2020 Rechtsextreme Seite an Seite mit evangelikalen Impfgegnern, mit Esoterikern und Antisemiten. Ohne Masken, ohne Abstand.
Im November 2020 kursiert die Falschmeldung, die hohen Infektionszahlen seien darauf zurückzuführen, dass so viele Menschen per PCR getestet würden. Die Verunsicherung ist groß. Als Hilfsmittel, wie dem Virus beizukommen sei, werden im Netz diskutiert Bleichmittel, Knoblauch, heiße Luft, das Entwurmungsmittel Ivermectin oder auch ein Extrakt der Heilpflanze Zistrose.
Der Internist und frühere SPD-Politiker Wolfgang Wodak verbreitet Falschinformationen über die Herkunft des Virus und die Impfung, besonders in Interviews mit verschwörungsideologischen und rechtspopulistischen Medien.
Im zweiten Jahr der Pandemie, 2021, nimmt die Radikalität zu. Maßnahmengegner greifen maskentragende Menschen an, beleidigen sie. In Idar-Oberstein wird sogar ein Student von einem Maskengegner erschossen. Politiker und Politikerinnen bekommen Hassmails und Morddrohungen. Brandsätze fliegen auf Impfzentren. Journalisten werden auf Demonstrationen körperlich angegriffen. In einer ohnehin schon schwierigen Situation eskalieren die Proteste. In In dieser Folge unseres Podcasts fragen wir, hätte man mit einer besseren Kommunikation die Gesellschaft mehr mitnehmen können? Woran lag es, dass einerseits die Wissenschaft oft falsch verstanden wurde in der Corona-Zeit und dass andererseits unwissenschaftliche Narrative so viel Gehör fanden? Was ist schiefgelaufen in der Kommunikation und wie könnte man es beim nächsten Mal besser machen? Also welche Learnings sollten Wissenschaft, Politik und Medien mitnehmen? Und wo gibt es vielleicht sogar noch Forschungsfragen dazu? Ich bin Corinna Hennig, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und diesen Podcast mache ich zusammen mit meiner Kollegin Daniela Remus. Ich habe seit der Pandemie wirklich viel über die Kommunikation in der Krise nachgedacht, gelesen, gefragt, in Fachveranstaltungen mitdiskutiert. Für mich ist das eigentlich eines der wichtigsten Themen hier im Podcast.
Ja, das ist wirklich auch ein Thema, über das ich viel nachdenke, vor allem wegen der Versuche, die Pandemie und ihre Beschränkungen politisch zu vereinnahmen. Mhm. Also damit eben auch die Legitimität des Rechtsstaates anzuzweifeln. Und deshalb ist Kommunikation in diesem Zusammenhang wirklich ein wichtiges Thema. Und weil die Menschen die Maßnahmen nicht verstanden haben oder weil sie nicht richtig erklärt wurden, wurden sie möglicherweise dann eben zu Gegnern des wissenschaftlichen Weges und haben dann eben auch Wissenschaftler durchaus in sehr aggressiver Weise dafür verantwortlich gemacht.
Es ging bei mir ja auch bis hin zu Morddrohungen und das ist natürlich schwierig, auch in den sozialen Medien mit Anfeindungen und so weiter, wobei man eigentlich immer nur im Sinne gehabt hat, hier den Patientinnen und Patienten zu helfen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ja rasant sich auch änderten während der Pandemie, einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist schon bemerkenswert, was wir an Außenseitermeinungen, an Hass auch erlebt haben. Ja, also das waren schon teilweise bizarre Situationen.
Ja, das sagt Stefan Kluge. Er ist der Leiter der Intensivmedizin des Universitätsklinikums Eppendorf in Hamburg. Und solche Anfeindungen, Hassmails, Shitstorms und Morddrohungen, das haben eben nicht nur einzelne Forscher und Forscherinnen während der Pandemie erlebt. Also diejenigen, die in der Öffentlichkeit besonders präsent waren, so wie Christian Drosten oder Sandra Ziesek zum Beispiel auch durch diesen Podcast, sondern viele mehr. Und Stefan Kluge, der viel beim NDR eben auch aufgetreten ist, auch. Und das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung hat Forschende genau dazu befragt. Mhm. Und rund 45% von ihnen haben berichtet, dass sie bereits Wissenschaftsfeindlichkeit erlebt hätten. Und zwar Wissenschaftsfeindlichkeit gegen sie persönlich gerichtet. Und das habe sich während der Pandemie verstärkt. Und da ist es natürlich dann auch wenig verwunderlich, dass viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich während der Pandemie ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben. Auch wenn sie, wenn man es jetzt mal nur fachlich betrachtet, doch eigentlich einiges zu sagen gehabt hätten.
Also was ist da passiert? Dieses aggressive Klima und diese Anfeindungen, die es in der Corona-Zeit gegen Forschende gegeben hat, aber auch gegen Politikerinnen und Journalisten eben, die haben viel damit zu tun, wie Forschungserkenntnisse kommuniziert wurden. Von Politikern, aber auch von uns Journalisten. Nämlich manchmal viel zu verkürzt, zum Beispiel ohne Raum dafür zu lassen, dass Erkenntnisse sich auch ändern können, wenn man ein Virus gerade erst beginnt zu erforschen.
Ja, es hat plötzlich einen Verlust an Vertrauen in die Wissenschaft gegeben. Das sagt der Wiener Soziologe Alexander Bogner. Er hat für die Österreichische Akademie der Wissenschaften untersucht, was in der Kommunikation während der Pandemie gut und was eher nicht so gut gelaufen ist und welche Faktoren zu einer Polarisierung in der Gesellschaft beigetragen haben. Ich habe Alexander Bogner bei einer Veranstaltung für Wissenschaftsjournalisten in Wien kennengelernt. Der saß da so wie ich im Publikum und hat sich dann gemeldet und hat dann von seinen Forschungsergebnissen berichtet. Das fand ich dann sehr interessant, bin danach zu ihm gegangen, dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann wurde mir überhaupt erst klar, was die in Österreich tatsächlich gemacht haben, nämlich tatsächlich eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Pandemie. Und dann habe ich beschlossen, okay, den möchte ich auch gerne interviewen für unseren Podcast.
Im Regelfall vertraut die Bevölkerung der Wissenschaft. Also das Vertrauen in die Wissenschaft ist ziemlich hoch. Das ist für Deutschland nachgewiesen, für Österreich und die Schweiz. Das liegt so bei 70%, kann man sagen. 70% der Bevölkerung vertrauen der Wissenschaft und 30% vertrauen eher nicht oder nur sehr mäßig. Aber dieses Vertrauen in die Wissenschaft ist immer noch höher als das Vertrauen in die Politik, in die Polizei, in die Kirche und so weiter. Also da kann sich die Wissenschaft eigentlich glücklich schätzen. Und im normalen Alltag wird ja der Wissenschaft und natürlich auch der Technik vertraut, obwohl man nicht weiß, wie die Dinge funktionieren, obwohl man nicht weiß, wie die Dinge zustande gekommen sind. Also das ist kein Problem. Das ist manchmal vielleicht sogar die Voraussetzung für Vertrauen. Aber manchmal wird es schwierig. Also manchmal ist die Wissenschaft sozusagen dazu gezwungen, der Öffentlichkeit so einen tieferen Einblick in ihren eigenen Maschinenraum zu geben. Und die Pandemie war ganz offensichtlich so ein Fall. Da wurde dann gefragt, naja, wie sicher ist das Wissen eigentlich, wie wird dieses Wissen hergestellt? Können wir diesem Wissen vertrauen?
Ja, und dieses Vertrauen, das ist eben ganz entscheidend dafür, wie Informationen aus der Wissenschaft und der Politik angenommen werden. Darum geht es bei der Kommunikation generell und natürlich erst recht in einer Krise, das Vertrauen nicht zu verlieren. Und wir wollen in dieser Folge mal versuchen nachzuzeichnen, wie es zu diesem Vertrauensverlust kommen konnte.
An der öffentlichen Kommunikation in einer Pandemie sind vor allem drei Bereiche beteiligt. Wir Medien, die Wissenschaft und die Politik.
Fangen wir mal damit an, wie die Politik mit der Bevölkerung kommuniziert hat. Am Anfang, ich erinnere mich und ihr euch sicherlich auch, da hat sie vor allem an unsere Solidarität appelliert und das hat eben auch gut funktioniert. Also die überwältigende Mehrheit hatte damals das Gefühl, wir halten zusammen, wir wollen das schaffen. Das hat gut geklappt, sagt die Kommunikationswissenschaftlerin Irene Brohr von der Universität Braunschweig. Aber das sei eben auch extrem typisch für den Anfang einer Krise. Irene Brohr hat am Hamburger Leibniz-Institut für Medienforschung gemeinsam mit anderen die Kommunikation während der Pandemie untersucht. Und deshalb habe ich mich mit ihr getroffen. Sie kommt ursprünglich aus den Niederlanden, hat dann lange in Hamburg geforscht und ist jetzt für ihre Forschung nach Niedersachsen gezogen. Aber sie hat den Kontakt zu Hamburg gehalten. Und deshalb haben wir uns für das Interview beim NDR getroffen. Und da hat sie mir wirklich mit großer Begeisterung von ihrer Forschung berichtet. Und ich finde, diese Begeisterung hört man auch.
Was man dann merkt, ist, dass es erstmal ein, man kann das Rally around the flag nennen. So alle irgendwie um die Fahne und wir alle zusammen. Sehr viel Gemeinsamkeit und wir können das irgendwie bewältigen.
Das war die Zeit, in der manche für ihre älteren Nachbarn eingekauft haben oder vorerkrankten Nachbarn, damit die nicht in den Supermarkt mussten und sich einem Ansteckungsrisiko aussetzen. Menschen haben Masken selbst genäht, als es noch keine gab. Mhm. Und abends wurde für das Krankenhauspersonal auf den Balkonen geklatscht. Also eine große Mehrheit hat die Maßnahmen überhaupt nicht in Frage gestellt.
Das ist sehr typierend für so eine Anfangsphase der aktiven Krise. Nämlich die Krise soll bewältigt werden und zwar so. So. Und das dauert dann eine Weile an. Das war auch jetzt in der Pandemie so. Dann aber wird aus dieser Ausnahmesituation wird so ein bisschen Alltag. So. Und diese Routinenbrüche, die man am Anfang gesehen hat, diese Veränderung, von der die Krise geprägt ist, die werden immer normaler. Also es wird eigentlich auch Routine. Und da merkt man auch, das war in der Pandemie jetzt so, mit dieser Normalisierung der Krise in der Gesellschaft hat auch eine Normalisierung des öffentlichen Diskurses stattgefunden.
Ja, und Normalisierung des öffentlichen Diskurses, das bedeutet eben, dass nach dieser Anfangsphase, also die dauert ungefähr so 2 bis 3 Monate, dass dann plötzlich wieder andere Themen diskutiert wurden in den Medien, in der Öffentlichkeit, also Themen, die vorher quasi unter den Tisch gefallen sind. Plötzlich ging es jetzt eben nicht mehr vorrangig um Solidarität, sondern auch wieder zum Beispiel um parteipolitische Schwerpunkte, um Wirtschaftsfragen zum Beispiel.
Ich finde interessant, dass Irene Brohr da aus der Forschungsperspektive mit so fröhlicher, gelassener Sachlichkeit sagt, das ist völlig normal, ja. So läuft das in jeder Krise.
Ja.
Also auch bei der Finanzkrise 2008, bei der Ahrtalflut oder jetzt beim Ukraine-Krieg. Dieser Ablauf, wie im Lehrbuch sozusagen.
Ja, und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn ich mir bewusst gemacht hätte, dass das ein Ablauf ist, der wirklich jede Krise charakterisiert, eben ob eine Naturkatastrophe oder eine Pandemie, also wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich vermutlich bei vielem, was wir dann in den Monaten und auch Jahren ab Sommer 2020 erlebt haben, also ich glaube, ich wäre doch deutlich weniger überrascht gewesen.
Na, ich finde vor allem wichtig, im Umkehrschluss bedeutet das eigentlich, wenn die Politik so kommunizieren will, dass sie die Menschen mitnimmt, also dass sie die Pandemiemaßnahmen mittragen und zwar auch über einen längeren Zeitraum in großer Zahl, dann muss sie sich eine Kommunikationsstrategie überlegen. Weil man kann das ja vorausahnen, wie sich die Menschen dann verhalten werden. Und diese Strategie, das scheint nicht ausreichend passiert zu sein. Denn das Narrativ vom Anfang lief ja viel über Bilder aus anderen Ländern. Italien, Spanien, wo viele, viele Menschen in der ersten Welle krank geworden und gestorben sind. Aber solche Bilder nutzen sich eben mit der Zeit ab. Das sagt auch die Kommunikationspsychologin Miriam Jenny. Ich habe mit ihr am Ende der Pandemie gesprochen, hier im Podcast. Und ihre Erkenntnisse von damals, die gelten noch heute. Deswegen habe ich die für diese Folge nochmal mitgebracht.
Angst kann initiativ eine große Wirkung haben. Ich glaube, die Bilder aus Bergmar spielen eine wichtige Rolle. Aber Angst lässt sich halt nicht aufrechterhalten über die Zeit.
Also was sie meint, wenn der Gewöhnungseffekt eintritt, dann verlieren die Bilder ihren Schrecken. Mhm. Und dann funktioniert die Rhetorik der Politiker vom Anfang nicht mehr so gut, die vor allem über die Bedrohung funktioniert hat. Da braucht es vielleicht keine extra Motivation. Mhm. Miriam Jenny leitet das Institut for Planetary Health Behavior an der Universität Erfurt. Sie hat während der Pandemie aber auch eine Zeit lang für das Robert-Koch-Institut gearbeitet und sich da eben auch mit der offiziellen Kommunikation beschäftigt.
Der Mensch gewöhnt sich an vieles, das ist das eine, und fühlt sich vielleicht auch irgendwann so ein bisschen veräppelt, wenn immer diese Angstbotschaften kommen, und möchte lieber Kommunikation auf Augenhöhe. Plus Angst kann auch lähmen, und vielleicht wird meine Selbstwirksamkeit sogar geschwächt durch diese Angst. Und das heißt, was viel wichtiger ist, ist, wenn man aufmerksam macht auf das Risiko, möglichst zeitgleich auch zu sagen, okay, und was können wir jetzt hier tun, damit das besser wird? Und so kann es besser werden, und das machen wir jetzt alle.
Also am besten nicht nur das Bedrohungsszenario entwerfen, also auf die Angst setzen, sondern zusätzlich eine Vision entwerfen, wie es weitergehen könnte. Mhm. Also entweder gleich zu Anfang oder spätestens nach wenigen Wochen.
Das können wir also für die Kommunikation der Politik als ein Learning aus der Corona-Pandemie mitnehmen. Dieser typische Verlauf, wie sich Menschen in einer Krise verhalten, der sollte offener angesprochen und antizipiert werden. Mhm. Und vor allem, man kann sich historische Erkenntnisse dazu quasi als Blaupause hinlegen, um sich spätestens für Phase 2 einer solchen Krise dann eine konstruktive Kommunikationsstrategie zu überlegen. Also was können wir erreichen, was nicht? Und wie kann man sichtbar machen, was Maßnahmen bringen können? Also wie kann man Menschen motivieren, ohne dabei nur auf den Faktor Angst zu setzen? Man kann zum Beispiel Bilder zeigen, mit denen man erklären kann, wie viel Maßnahmen bringen. Erinnert ihr euch an die Erklärung für exponentielles Wachstum aus Folge 4 mit dem Schachbrett und den Reiskörnern? Man kann auch mit solchen Bildern verdeutlichen, was passiert, wenn die Ausbreitung verlangsamt wird.
Ja, also es wäre wahrscheinlich gut gewesen, wenn die Politik sich da schon Fachleute ins Boot geholt hätte, früher aus der Wissenschaft, also in diesem Fall ganz konkret aus der Kommunikationswissenschaft, um besser mit der Bevölkerung kommunizieren zu können. Also wir reden da jetzt über Politikberatung.
Politikberatung klingt ganz einfach, klingt so, als müsste die Wissenschaft die Politik einfach informieren und die Politik weiß dann, was zu tun ist. Aber ihr ahnt es längst, so einfach ist es nicht. Vor allem da nicht, wo Naturwissenschaft ins Spiel kommt. Auch die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik ist nicht optimal gelaufen in der Corona-Zeit.
Ja, denn wichtig dabei, das sind ja völlig unterschiedliche Aufgaben, die die Politik und die Wissenschaft in der Gesellschaft jeweils haben. Mhm. Das war während der Pandemie aber eben nicht immer klar. Das hat zumindest Alexander Bogner bei seinen Untersuchungen zur Kommunikation während der Pandemie festgestellt. Und er sagt, deshalb ist es zu Missverständnissen gekommen, die eben auch die Kommunikation beeinflusst haben.
Das ist ja so ein Schlagwort geworden in der Pandemie. Die Politik muss evidenzbasiert entscheiden. Und das klingt manchmal so, als müsste man das Wissen nur in die Politik transportieren. Und dann haben wir automatisch die beste, fortschrittlichste Politik, die es gibt. Aber Aufgabe der Politik ist ja nicht sozusagen Wahrheit zu exekutieren, sondern ist ja im Endeffekt auf der Basis von relevantem Wissen natürlich auch wichtige Interessen und Werte miteinander abzuwägen. Das heißt also, das Wissen, das wissenschaftliche Wissen wird sozusagen in so einen, ja, politischen Verarbeitungsprozess geschickt. Und was dann am Ende herauskommt, hängt natürlich auch davon ab, wie die Kommunikationsprozesse Möglichkeiten zwischen Wissenschaft und Politik sind. Was hat die Politik überhaupt verstanden von dem, was die Wissenschaft gesagt hat? Was will sie überhaupt davon verstehen? Wer hat die Frage gestellt, inwiefern passt die politische Frage, die an die Wissenschaft gerichtet wird, überhaupt mit der Art von Problemstellung zusammen, die die Wissenschaft mit ihren Methoden bearbeiten kann? Also da sind ja eine ganze Reihe von Übersetzungsprozessen notwendig. Und wenn man davon ausgeht, dass es die nicht gibt, dass die gar nicht existieren, diese Übersetzungsprobleme, dann wird man ganz wichtige Dinge gar nicht tun.
Ja, nach Bogners Analyse ist genau das in Deutschland und in Österreich eben passiert. Diese Übersetzungsprozesse, von denen er gerade gesprochen hat, von Wissenschaft in Politik, die seien eben viel zu selten thematisiert worden. Und ganz anders ist das zum Beispiel in England. Dort gibt es mehrere Einrichtungen, die ein engeres Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft herstellen wollen. Also zum Beispiel gibt es dort Go Science, Abkürzung für Government Office of Science. Eine staatliche Institution ist das, die sich darum kümmert, dass Politiker und Politikerinnen auf dem Laufenden gehalten werden, darüber, was in der Wissenschaft gerade passiert. Und zwar immer, so was zum Beispiel die heißen Zukunftsthemen sind und so. Und dazu gehört auch das Beratungsteam SAGE. Das wird dann im Fall einer Krise einberufen. Da sind drin Mitglieder eben aus der Politik, unterschiedliche Wissenschaftsfelder sind vertreten, aber eben auch die Industrie. Und dann gibt es dazu ganz viele verschiedene Unterarbeitsgruppen und die fangen sofort an, alle sich auszutauschen und zu arbeiten, sobald so eine Krise eben als begonnen erklärt worden ist.
Das war auch schon vor Corona so. Beim Vulkanausbruch in Island 2010 zum Beispiel, nach dem Reaktorunglück in Fukushima 2011 oder im Winter 2013, als es in England Überflutungen gab. Mhm. In Deutschland gab es ein solches Gremium nicht. Erst im Dezember 2021, also fast 2 Jahre nach Beginn der Pandemie, wurde der sogenannte Corona-Expertenrat einberufen. Mhm. Das heißt, bis dahin waren gar keine Strukturen für die Politikberatung vorangelegt. Und das ist vielleicht auch ein Grundproblem für die Wissenschaft. Einzelne Forschende oder auch mehrere gleichzeitig wurden ja auf Bundesebene, aber auch in einzelnen Ländern oder sogar Kommunen immer mal wieder eingeladen. Aber das war bei manchen eine eher willkürliche Expertenauswahl. Auch Sandra Ziesek hat das so erlebt, dass es keine Standards für die Wissensvermittlung gab.
Ich finde es immer schwierig, von Politikberatung an sich zu reden, weil die so unterschiedlich ist und auch so unterschiedliche Voraussetzungen hat, ob man jetzt, sag ich mal, eher benutzt wird, um eine Meinung zu verstärken oder wirklich echtes Interesse da ist. Es gibt ganz unterschiedliche Formate von Politikberatung, also ganze Gruppen, wo man dann selber vielleicht nur eine Redezeit hat von 1-2 Minuten und versucht, das Wichtigste dem Politiker zu übermitteln. Und dann gibt's natürlich auch Politikberatung 1-1 in einem eher Gespräch. Und dann kommt es sehr darauf an, wer einem gegenüber sitzt. Die Voraussetzungen sind bei Politikern oft so unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich immer noch auch bei Politikern ja bestimmte eigene Einstellungen, die vielleicht deshalb sich eine Beratung holen, weil sie gar nicht offen sind, sondern weil sie ihre eigene Meinung verstärken wollen. Das haben wir, glaube ich, auch häufig erlebt in der Pandemie. Und dann gibt es einfach auch Politiker, die sich sehr dafür interessieren und wirklich lösungsorientiert sein möchten.
Und da hat sie mir auch ein positives Beispiel erzählt. Sandra Ziesek arbeitet ja in Frankfurt am Main und sie hat mir berichtet, dass sie die Politikberatung in Hessen für das Bundesland Hessen total positiv erlebt hat. Also auf Landesebene zusammen mit ihren wissenschaftlichen Kollegen aus Marburg und Gießen. Da wurde zugehört, sagt sie, und sie hat das als sehr konstruktiv empfunden. Interessant finde ich aber auch die Frage, meldet die Politik der Wissenschaft eigentlich zurück, was dann aus der Beratung geworden ist? In England sind die Berater über die Behörde ja ein bisschen besser angebunden, über Go Science, über diese Behördeninstitution. Christian Drosten hat mir aber berichtet, dass das hier bei uns eher eine Einwegkommunikation ist.
Also die Rückkopplung an die Wissenschaft war zum Teil spärlich und zum Teil geschah die erst nach der Entscheidung. Also auch die Wissenschaftler, die Beratung gemacht haben, haben dann doch häufig das Resultat auch aus den Medien erst entnommen.
Naja, und dabei wäre es natürlich wichtig, enorm wichtig gewesen, zu wissen, wie ist die Politik denn jetzt zu ihren Entscheidungen gekommen? Es ist ja nicht so, dass diese Beratungsrunden für die Öffentlichkeit dann nachvollziehbar gemacht wurden, also während der Corona-Pandemie.
Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Mhm. Aber bei diesem Punkt Rückmeldungen an die Wissenschaft, das wäre auch deshalb wichtig, damit die WissenschaftlerInnen dann den konkreten Abwägungsprozess der Politik nachvollziehen können. Mhm. Denn das ist die Voraussetzung dafür, weiter im Dialog bleiben zu können. Man hätte das protokollieren müssen, sagt Christian Drosten, aus verschiedenen Gründen. Auch eben, damit die Wissenschaft sieht, ob sie richtig verstanden wurde.
Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass die Politik das jetzt schon verstanden hat und aufschreibt, was wir der Politik sagen, sondern wir in der Wissenschaft müssen das aufschreiben, damit man es auch noch ein zweites Mal lesen kann und damit man auch nicht im Nachhinein behaupten kann, man hätte es irgendwie dann doch nicht richtig mitbekommen oder nicht richtig gesagt. Und das andere ist, die Bevölkerung muss das unbedingt ganz transparent auch mitkriegen, damit einfach manche, sagen wir mal, Desinformationsquellen weniger Chancen haben, ihre Fehlinformationen zu streuen auf dem Rücken der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch auf dem Rücken der Politiker. Man kann das nur mit Transparenz heilen.
Jetzt denkt ihr bestimmt RKI-Files.
Ja, genau.
Denn das war ja eigentlich auch ein Moment, in dem es um Transparenz ging.
Eigentlich ja. Aber trotzdem sind die sogenannten RKI-Files ein ganz anderer Fall. Denn da sprechen wir nicht von offizieller Politikberatung durch die Wissenschaft im engeren Sinne. Das führt jetzt ein bisschen weg von unserem Kernproblem, ist aber trotzdem wichtig, weil es auch da eben Missverständnisse darüber gab, wie viel die Öffentlichkeit am Ende von allgemein einsehbaren Protokollen überhaupt hat. Also lass uns mal einen kurzen Moment über diese RKI-Files sprechen.
Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch, das Robert-Koch-Institut hatte die Gesprächsprotokolle aus der ersten Pandemiephase nur herausgegeben, überhaupt veröffentlicht, weil Journalisten darauf geklagt hatten. Und ein Gericht hat das dann eben auch schließlich angeordnet. Aber dann gab es diese Protokolle in weiten Teilen geschwärzt. Und da könnte man natürlich jetzt sagen, also so geht Transparenz auf jeden Fall nicht.
Ja, das stimmt natürlich. Und das war auch aus unserer Sicht ein etwas seltsamer Vorgang mit diesen Schwärzungen. Vor allem aber auch gemessen daran, dass der Inhalt eigentlich dann ziemlich unaufregend war.
Ja.
Das sagen auch Menschen, die diese Protokolle dann in Gänze gelesen haben, also auch Kollegen von uns. Aber das ist gar nicht der Grund, warum wir hier darüber reden, sondern die Frage, was nützt es am Ende, wenn solche Papiere offengelegt werden? Denn ein offizielles Sitzungsprotokoll, an dem Entscheidungen dann schlussendlich gemessen werden können, das ist ja normalerweise ein Dokument, das abgestimmt und geprüft wird. Es hilft oft gar nicht weiter, wenn man jedes frei gesprochene Wort und frei assoziierte Wort aller Beteiligten, das da wortgetreu protokolliert wurde, nachträglich auf die Goldwaage legt. Mhm. Christian Drosten nennt diese sogenannten RKI-Files Pseudotransparenz.
Das ist eine Transparenz, aber für etwas anderes. Das ist eine Transparenz dafür, dass im Robert-Koch-Institut eine Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig getroffen hat, die den Namen Krisenstab trägt, ein transparentes, nachvollziehbares Protokoll geführt hat. Aber das ist keine Transparenz für die wissenschaftliche Einschätzung über die Pandemie. Denn da liegt ein Missverständnis zugrunde. Ich will es an einem ganz einfachen Beispiel klar machen. Und das wird mir wahrscheinlich jeder im RKI so bestätigen. Diese Gruppe, die sich da getroffen hat, die hat ein Protokoll gemacht für den internen Gebrauch. Und dieser interne Gebrauch bedeutet, wir wollen in einem halben Jahr noch nachschauen können, was wir damals besprochen haben und nicht, dass da was in Vergessenheit gerät. Das ist gut. Aber diese Gruppe hatte nie den Anspruch zu sagen, wir fassen jetzt für die Öffentlichkeit das zusammen, was die Wissenschaft denkt und meint und festgestellt hat. Wenn sie das wollten, dann hätten sie ja das alles belegen müssen, was sie da sagen. Und dann hätten sie auch nichts sagen dürfen, was nicht belastbar und belegbar ist.
Also den Unterschied sieht man ganz gut, wenn man sich im Vergleich Dinge durchliest, die das Robert-Koch-Institut offiziell veröffentlicht. Mhm. Also ist dann zwar kein Protokoll, aber eben etwas, wo sehr genau alles belegt wird. Im epidemiologischen Bulletin zum Beispiel oder im Bericht über Atemwegserkrankungen zur Grippesaison.
Wenn Sie sich für die Veröffentlichung vorgesehene Schriftstücke des RKI anschauen, dann sehen Sie, was für eine hohe Qualität das hat. Wie oft das hin und her geprüft wurde und wie das alles belegt ist. Und diesen Charakter haben diese Protokolle überhaupt nicht, weil die nie für die Veröffentlichung vorgesehen waren. Ganz einfach deshalb, weil da lauter Informationen vom Hörensagen drin ist. Das ist eine interne Arbeitsgruppe im Institut, wo es legitim und gewünscht ist, dass irgendjemand sagt, ich habe im Radio das und das gehört. Wer weiß, ob es stimmt, aber wenn das stimmt, dann wäre das ja schlimm. Ne? So, das ist häufig die Qualität der Information. Und genau das brauchen wir ja für eine wache Arbeitsgruppe in einem Public Health Institut. Diese Ergebnisoffenheit und auch dieses Erlaubnis von Fehlern und Ungenauigkeiten im internen Gebrauch. Und da kommen eben so Dinge zustande, die dann in einer Pseudo-Auffassung in die Öffentlichkeit geraten, in einer Auffassung von Pseudotransparenz.
Ja, Pseudotransparenz. Als wir mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, mit Lars Schade, gesprochen haben, da haben wir ihn natürlich genau darauf auch angesprochen. Wir haben ihn ja in Berlin nach einer Podiumsdiskussion in seinem Büro interviewt. Ihr erinnert euch vielleicht, haben wir schon mehrmals in diesem Podcast gesagt. Und er hat das damals ziemlich genau so bestätigt, wie Christian Drosten das hier darstellt.
Ich kann nicht gewährleisten, dass jede Äußerung im Krisenstab dann das beste verfügbare Wissen war. Das ist eigentlich auch das Hauptproblem bei diesen Protokollen, so wie ich es insgesamt sehe. Wenn man dann auf, sage ich mal, Zwischenstände letztendlich sich bezieht, dann kann es ja nur zu Missverständnissen kommen. Ja, und das sind eben teilweise Zwischenstände. Teilweise sind die Dinge ja auch recht schwer im Kontext zu verstehen, weil sie eben nicht komplett und vollständig mit dem ganzen Kontext abgebildet sind. Und da glaube ich, ich persönlich, dass der Wert dieser Transparenz da nicht besonders groß ist.
Nehmen wir mal ein Beispiel. Also die Impfung schützt nicht davor, das Virus auch an andere weiterzugeben.
Viel diskutiertes Thema.
Eben. Also das Thema Schutz nicht nur vor Erkrankung, sondern eben auch vor Infektionen mit dem Virus. Da haben wir auch hier im Podcast schon mehrmals drüber gesprochen. Und nach der Veröffentlichung der RKI-Protokolle wurde dann berichtet, seht ihr, da steht es, die haben im Krisenstab des Robert-Koch-Instituts auch genau darüber geredet. Die wussten schon, dass die Impfstoffe gar nicht gegen Infektionen schützen können. Die haben das auch gesagt.
Das ist richtig, aber das wurde auch gesagt 3 Wochen, nachdem der Impfstoff zugelassen war und das noch gar nicht untersucht war. Ja, wenn man diesen Schnipsel jetzt herauszieht, dann entsteht ein schräges Bild. Das ist natürlich ein Problem. Ja, und da könnte ich Ihnen jetzt noch viele andere Beispiele nennen, wo ich denke, dass es schlecht ist, wenn man die Beratung so 1:1, ohne den Kontext zu haben, nach draußen gibt, weil das ist eben nicht das Ende der Beratung, das dort wieder gespiegelt ist, sondern das Ende der Beratung ergibt sich halt in unseren Veröffentlichungen und in den Dingen, die wir in Presse und Öffentlichkeit gesagt haben.
Also, um es klar zu sagen und auch Unterscheidungen zu treffen, wenn man die Politikberatung durch die Wissenschaft transparent nachvollziehbar machen will, dann macht man ein Protokoll, wie das bei Sitzungen üblich ist. Das wird dann hinterher an alle Beteiligten verschickt und die können vor Veröffentlichung noch einmal überprüfen, ob der Sachstand so korrekt wiedergegeben ist. Mhm. Das ist aber was anderes als ein Gesprächsprotokoll von einem teilweise unverbindlichen Gedankenaustausch. Das nämlich beweist im Nachhinein nicht so richtig viel. Es nützt also nicht wirklich etwas auch für eine Aufarbeitung der Pandemie. Mhm. Es ist natürlich trotzdem interessant für die Öffentlichkeit, auch um zu verstehen, wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut eigentlich arbeitet. Und man muss auch sagen, diese Schwärzungen waren nicht besonders vertrauensbildend. Mhm. Aber im Sinne einer Aufarbeitung ist das Ganze eben ohnehin nicht viel wert, wenn man bewerten will, inwiefern pandemiepolitische Entscheidungen von der Faktenlage gedeckt waren.
Also halten wir fest, wir brauchen Transparenz, aber an der richtigen Stelle. Mhm. Das heißt, die eigentliche Politikberatung sollte transparent gemacht werden. Am besten, indem die Politiker selbst deutlicher erklären, was die Wissenschaft ihnen geraten hat und was sie dann selbst daraus gemacht haben. Mhm. Noch besser aber ist es, wenn es transparente, abgestimmte Protokolle gibt, die auch wirklich den besprochenen Sachstand dann festhalten.
Und Politikberatung funktioniert dann am besten, wenn sie vorbereitet wird, bevor eine Krise eintritt. So wie das in England mit der SAGE-Expertengruppe funktioniert. Und hier kommt die gute Nachricht. Das ist in Deutschland jetzt so ähnlich tatsächlich auch schon umgesetzt worden. Mhm. Seit knapp einem Jahr gibt es den ExpertInnenrat Gesundheit und Resilienz. Das ist der Nachfolger des Corona-Expertenrats. Und das ist zumindest für diese Themen ein ähnliches Format wie in der englischen Politikberatung. Das funktioniert so. Die Mitglieder kommen regelmäßig zusammen, auch außerhalb einer Krise, auch in Fachuntergruppen und geben Stellungnahmen heraus. Zum Beispiel zu Klima und Gesundheit, zur Bedeutung von Gesundheitsprävention bei Kindern und Jugendlichen und so weiter. Mhm. Und wenn es eine akute Krise gibt, dann treffen die sich mit der Politik natürlich auch noch ad hoc. Übrigens sitzen in dem Rat gleich mehrere unserer Gesprächspartner hier aus dem Podcast. Dirk Brockmann zum Beispiel, Christian Drosten, Berit Lange und live Erik Sander. Ich möchte gerne noch mal zu dem Bild zurückkehren, das wir am Anfang kurz in Erinnerung gerufen haben, am Anfang dieser Folge. Schlechte Photoshop-Bilder von Wissenschaftlern und Politikern in Sträflingskleidung auf Schildern bei den Anti-Maßnahmen-Demos. Das hat mich damals schockiert. Also um es erstmal klarzustellen, ich finde es für alle, die da abgebildet waren, unzumutbar. Aber es gibt dazu auch noch eine Nebenbeobachtung.
Ja, dass nämlich die Funktionen und Aufgaben sozusagen, dass die durcheinander geworfen wurden.
Genau, das hat der Soziologe Alexander Burgner ja auch schon angesprochen. Also auch wenn sie sich in einer Krise zusammentun und beraten, Politiker und Forschende haben unterschiedliche Rollen in der Pandemie. Politiker entscheiden über Maßnahmen, während Wissenschaftler nur informieren. Insofern auch nicht für eine Maßnahme komplett haftbar gemacht werden können. Das ist in der Öffentlichkeit manchmal total untergegangen. Und das hat auch mit Kommunikationsfehlern zu tun. Wir haben da auch mit Lars Schade drüber gesprochen, dem RKI-Präsidenten. Er war ja während der Pandemie schon Vizepräsident und saß auch mal in der Bundespressekonferenz, also Seite an Seite mit Ministern.
Ja, die Rolle des RKI ist ja so ein bisschen zwischen Wissenschaft und Politik verortet. Mhm. Also das ist einerseits eine Forschungseinrichtung, aber andererseits eben auch eine Behörde, die dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt ist.
Das stimmt. Und Forschende wie Sandra Ziesek und Christian Drosten sind im Vergleich dazu komplett unabhängig, inhaltlich. Aber selbst da, beim Robert-Koch-Institut, bei einer forschenden Behörde, muss man trotzdem noch genau sein und die Bereiche trennen.
Also entscheiden muss die Politik. Und die Politik entscheidet manchmal eben mehr, wenn ich das mal so sagen darf, geht manchmal über Empfehlungen hinaus und manchmal bleibt sie aber auch unterhalb unserer Empfehlungen. Und das halte ich auch für vollkommen in Ordnung und legitim. Politik hat eben auch andere Dinge zu bedenken als jetzt den reinen Infektionsschutz. Da geht es um Gerechtigkeit, um sozialen Ausgleich an vielen Stellen. Es geht um Wirtschaft und so weiter und so fort. Das sind alles natürlich relevante Bereiche und das ist im Wesentlichen Aufgabe der Politik, das auszugleichen. Und nur die sind letztendlich dafür auch mandatiert. Also Entscheidungen können auf unserer Ebene nicht fallen. Und das ist auch gut so und ist an sich nicht zu kritisieren.
Was Lars Schade damit sagen will, wenn die Politik der Empfehlung einer Public Health Behörde nicht vollständig folgt, dann vielleicht, weil sie andere Interessen berücksichtigen will, also wirtschaftliche oder soziale zum Beispiel. Und für diese Abwägung, das möchte ich einfach auch nochmal hier so deutlich sagen, da ist die Politik auch wirklich zuständig.
Und im Umkehrschluss heißt das aber eben auch, das Robert-Koch-Institut ist im Prinzip nicht zuständig für diese vollständige Abwägung.
Genau.
Und unabhängige Wissenschaftler, die an Universitäten zu ihrem konkreten Fachgebiet forschen, erst recht nicht.
Das ist natürlich, was die Kommunikation angeht, nicht immer einfach, sage ich mal, diese Grenzlinie darzustellen. Und man kann natürlich auch nicht jeden Tag dann sich hinstellen und sagen, unsere Empfehlungen wurden aber nicht eins zu eins umgesetzt. Das ist auch nicht unsere Rolle. Also wenn wir diese Empfehlungen gegenüber der Politik ausgesprochen haben, dann ist es eben Sache der Politik, darüber zu entscheiden, was sie davon und in welcher Form sie das umsetzen wollen.
Das ist das, was zum Beispiel beim Thema Schulschließungen so verquer gegangen ist. Mhm. Also dass Virologen für eine Entscheidung verantwortlich gemacht wurden in der Öffentlichkeit, die aber die Politik getroffen hat. Und übrigens sagen die beteiligten WissenschaftlerInnen dieser Politikberatung auch, dass sie damals gar nicht pauschal Schulschließungen bundesweit empfohlen haben, sondern, kleine Fußnote am Rande, eher örtlich bezogen, je nach Infektionszahlen.
Allerdings muss man auch sagen, Christian Drosten und der damalige RKI-Präsident Lothar Wieler zum Beispiel, die saßen während der Pandemie gemeinsam mit Gesundheitsminister Jens Spahn auf dem Podium der Bundespressekonferenz. Und das war vielleicht dann schon so ein bisschen schwierig, sozusagen die verschiedenen Professionen da auch auseinanderzuhalten. Denn diese Bilder wurden ja gepostet, gesendet und sie haben schon ganz massiv den Eindruck auch erzeugt, okay, die sitzen da jetzt, die sind sich alle einig, die machen wirklich gemeinsame Sache. Und deshalb rät der Soziologe Alexander Bogner aus Wien zum Beispiel, er sagt, ganz wichtig ist, als Learning aus dieser Pandemie mitzunehmen, solche Bilder und solche Situationen, die sollten auf jeden Fall vermieden werden.
Okay, man könnte also darüber nachdenken, ob das in diesem Format Bundespressekonferenz so eine gute Idee war. Mhm. Aber man muss dazu auch wissen, die Bundespressekonferenz in Deutschland ist erstmal keine Veranstaltung der Bundesregierung. Das ist den meisten wahrscheinlich gar nicht so klar.
Genau, die Bundespressekonferenz ist nämlich eine deutsche Besonderheit.
Auf die man vielleicht sogar ein bisschen stolz sein kann im Sinne der Pressefreiheit, gerade in diesen Zeiten.
Absolut. Die Bundespressekonferenz ist ein eingetragener Verein, den die Parlamentskorrespondenten nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet haben. Und das heißt, Bundespressekonferenzen werden von Journalisten und Journalistinnen selbst organisiert. Der Vereinsvorstand leitet sie. Und deshalb können Regierungsvertreter zum Beispiel eben auch nicht entscheiden und sagen, Fragen von besonders kritischen Journalisten, die wollen sie nicht, die dürfen nicht zugelassen werden. Also es gibt zwar turnusgemäß dreimal die Woche eine sogenannte Regierungspressekonferenz, zu der normalerweise die Sprecher der Ministerien kommen. Das liegt dann in der Natur der Themen.
Aber grundsätzlich gilt, der Rahmen des Ganzen wird eben nicht von der Regierung bestimmt. Mhm. Was man beim nächsten Mal also anders machen sollte, ist, diese Konstellation bei der Bundespressekonferenz einfach ein bisschen deutlicher und transparenter erklären. Halten wir fest, die Trennung der Zuständigkeiten von Politikerinnen und Wissenschaftlern, die die Politik beraten, mit ihren klar definierten Aufgabengebieten, muss womöglich besser kommuniziert werden. Grundsätzlich, aber ganz besonders vielleicht in einer globalen Krise wie der Pandemie. Diese Hausaufgabe geht an die Politik, aber auch an uns Medien und auch an die Wissenschaftler selbst.
Jetzt haben wir also darüber gesprochen, wie die Bedingungen für Politikberatung durch die Wissenschaft besser gemacht werden könnten. Mhm. Und die zweite wichtige Frage lautet natürlich, wie kann wissenschaftliche Kommunikation für die Öffentlichkeit besser laufen? Da gibt es ja zwei grundsätzliche Vorwürfe, die interessanterweise manchmal beide von denselben Leuten erhoben werden, ohne dass sie merken, dass die sich eigentlich widersprechen. Also ich habe selbst solche Menschen im Bekanntenkreis und der eine Vorwurf, der erhoben wird, lautet, es werden immer nur dieselben Leute gehört und die sagen alle immer das Gleiche. Mhm. Und der andere, zu Corona gibt es ja so komplett unterschiedliche Einschätzungen unter den Virologen und da weiß man ja dann gar nicht mehr, was man glauben soll.
Ja, genau. Und beides hat auch mit Kommunikation zu tun. Fangen wir mal mit dem letztgenannten Vorwurf an. Also, ja, es gab natürlich extreme Äußerungen aus der Corona-Leugner-Ecke und zwar auch von Menschen, die einen medizinischen Hintergrund haben. Die haben wir ja ganz am Anfang dieser Folge kurz erwähnt, dabei wollen wir es auch belassen. Aber medizinischer Hintergrund bedeutet nicht automatisch Coronavirus-Experte. Mhm. Es waren auffällig oft Leute, deren fachlicher Hintergrund ganz woanders spielt als in der Infektionsepidemiologie oder der Virologie und auch auffällig oft waren sie schon längst in Rente, muss man auch dazu sagen.
Aber es gab natürlich auch einzelne abweichende Positionen, auch von Menschen, die noch aktiv forschen. In der Regel waren das keine Corona-Fachleute, aber durchaus Virologen und Epidemiologen oder zum Beispiel auch Hygieniker.
Ja, das ist schon ein bisschen dichter dran am Fachgebiet, das stimmt. Mhm. Auch da gab es Einzelne, die den Fachleuten wie Sandra Ziesek oder Dirk Brockmann inhaltlich widersprochen haben. Also wenn es darum ging, ob es bald eine neue Infektionswelle geben wird, zum Beispiel, die Menschen wie Dirk Brockmann modelliert haben und Virologinnen wie Sandra Ziesek vorhergesagt haben, weil sie eben die Ansteckungsbedingungen und die krankmachende Wirkung des Virus gut kannten. Sehr viele dieser Einzelmeinungen sind durch die Realität dann später widerlegt worden. Mhm. Also zum Beispiel der Grippevergleich, da hatten wir schon drüber gesprochen. Mhm. Oder dass es nach der ersten erstmal keine größeren Infektionswellen geben würde. Der Eindruck, dass die Einschätzungen in der gesamten Fachwelt dazu total auseinandergingen, täuscht allerdings auch. Und das kann man eigentlich sogar ganz einfach nachlesen. Das sagt zum Beispiel Sandra Ziesek sehr deutlich.
Also ich glaube, wenn man sich das mal in der Virologie auf der Ebene der Fachgesellschaft, der Gesellschaft für Virologie anschaut, dann gibt es einen sehr, sehr starken Konsens. Und das sieht man auch, wenn man mal rückblickend unsere Stellungnahmen anschaut, wie viele der Virologen, Virologinnen, die unterschrieben haben. Das zeigt ja auch, wie einheitlich eigentlich die Meinung da war.
Also es gab eine relativ große Einigkeit, das kann man sogar verifizieren. Mhm. Trotzdem war diese Einigkeit nicht immer sichtbar. Und das liegt womöglich auch daran, dass sich einfach viele Fachleute in der Öffentlichkeit wirklich extrem zurückgehalten haben.
Ja, und wenn man ohne Mikrofon mit Forschenden darüber spricht, dann hört man manchmal auch Kritik daran, die sich also auch an die jeweils eigenen Kollegen richtet. Also mir haben hin und wieder schon Wissenschaftler sozusagen aus der zweiten Reihe ohne Professorentitel und Lehrstuhl gesagt, ich finde es wirklich ärgerlich, dass viele eher ruhig waren. Dadurch standen einige wenige extrem im Fokus und wurden über die Maßen angegriffen. Und dieser Konsens war eben nicht so gut sichtbar. Christian Drosten sieht das auch kritisch, wie sich die Community da manchmal verhalten hat. Und so richtig aufgearbeitet, sagt er zumindest, wurde das offenbar auch noch nicht.
Also ich habe noch nichts erlebt in den Wissenschaftsstrukturen, dass da etwas wirklich angegangen wurde. Wir haben weiterhin eigentlich die Auffassung, wenn da jemand ist in der Öffentlichkeit, der kommuniziert, dann kann man dem vielleicht mal den Rücken stärken. So, also dann kann man vielleicht mal eine Stellungnahme schreiben, die in die gleiche Richtung argumentiert, und dann wird die Öffentlichkeit das schon merken, wer hier recht hat und wer nicht. Und das ist natürlich zu kurz gedacht. Also man hat die Erfahrung gemacht, dass solche Stellungnahmen einfach nicht gelesen werden, ne? Weil die Aufmerksamkeit fehlt. Auch die Taktfrequenz in den Medien ist viel schneller als irgendeine Reaktionsgeschwindigkeit einer Akademie oder eines Fachverbands.
Ich habe Sandra Ziesek da auch drauf angesprochen. Und naja, wer ihr im Podcast mal eine Weile zugehört hat, der hat vielleicht schon gemerkt, dass sie ein eher ausgleichender Mensch ist und nicht zu Frontalangriffen neigt. Sie äußert sich also immer sehr zurückhaltend, diplomatisch und auch verständnisvoll. Aber auch Sandra Ziesek hat es ja durchaus zu spüren bekommen, dass sie teilweise sehr exponiert kommuniziert hat und dabei oft die öffentliche Unterstützung fehlte. Das hört man hier ehrlich gesagt auch ein bisschen durch.
Gerade in der Pandemie, ich weiß nicht, das können sich vielleicht auch viele nicht vorstellen, aber sie kriegen dann so viele Anfragen, manchmal irgendwie 20, 50 am Tag, sie können die gar nicht alle beantworten, weil wir haben ja hier auch noch einen anderen Job. Also oder unser Hauptjob ist natürlich erstmal hier Patientenversorgung, Diagnostik aufrechtzuerhalten. Wir müssen die Lehre für die Studierenden machen. Wir müssen forschen, damit es zu neuen Erkenntnissen kommt und wir Drittmittel einwerben. Und die eigentliche Wissenschaftskommunikation, die nimmt nur so einen kleinen Teil ein. Und man hat das auch in der Pandemie gesehen, dass ganz viele Stimmen, gerade in der Virologie, die eigentlich auch sehr gut ausgebildet sind und auch zum Beispiel mit dem Virus arbeiten und vielleicht, sage ich mal, nicht so gerne kommunizieren, aber die wurden gar nicht wahrgenommen und gehört. Ich glaube, da muss sich das Fach nochmal Gedanken machen, wie wir es schaffen, dann wirklich auch die Leute zu motivieren, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stehen, und dass das nicht nur sich auf Einzelne konzentriert, was natürlich wieder Medien sehr gerne mögen, dass man ein Gesicht wiedererkennt.
Ja, und damit sind wir dann bei der Frage, wie man es hinbekommen könnte, dass Wissenschaftskommunikation sich, ich sage das jetzt mal so in Anführungsstrichen, sich lohnt. Mhm. Also, dass diese Aufgabe innerhalb der Wissenschaftscommunity stärker anerkannt wird. Denn das ist wirklich unterschiedlich, wie die Forschenden damit umgehen. Es gibt immer noch welche, die es eher negativ finden, wenn Kolleginnen und Kollegen, wenn die viel in den Medien unterwegs sind.
Genau, und das ist vermutlich zum einen eine Systemfrage. Mhm. Also solange die Wissenschaft extrem von Projektgeldern und so weiter abhängig ist, ist oft wenig Zeit für Wissenschaftskommunikation. Aber es müsste auch innerhalb der Wissenschaft anerkannt werden, bei Bewerbungen zum Beispiel.
Ja.
wenn man sich darum bemüht, die eigene Forschung auch der Bevölkerung zu vermitteln und nicht nur Kolleginnen und Kollegen. Und eigentlich ist Kommunikation auch etwas, das das zuständige Bundesforschungsministerium, das BMBF und die Deutsche Forschungsgemeinschaft grundsätzlich einfordern. Also es gehört in vielen Projektanträgen tatsächlich zwingend ein Kommunikationskonzept dazu. Sandra Ziesek ist allerdings da trotzdem skeptisch, ob man das tatsächlich gezielter, messbar im wissenschaftlichen Lebenslauf anerkennen kann.
Ich sehe im Moment nicht, wie das umgesetzt wird in den Universitäten und wie das auch gelingen soll. Also wenn ich in Berufungskommissionen sitze, dann geht es wirklich nur um Publikationen und Zitate oder Zitierungen und Drittmittel und nie um solche Fragen. Und ich glaube, das wird einfach, wenn das gewollt ist, noch eine ganze Weile dauern, bis sich sowas mit in den Kriterien abbilden lässt.
Wir lernen daraus, wenn man in einer Krise wirklich den wissenschaftlichen Konsens sichtbar machen will und so verhindern, dass einzelne Forschende extrem unter Beschuss geraten, dann muss man bessere Bedingungen für die Wissenschaftskommunikation schaffen.
Ja, zum Beispiel konkrete Anreize und mehr Fortbildung und Unterstützung. Und bei manchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vielleicht auch mehr Engagement der Öffentlichkeit, die eigenen Erkenntnisse präsentieren zu wollen und nicht nur der Fachwelt, um dann die nächste Förderung zu bekommen.
Übrigens, um an der Stelle mal was wirklich Positives stehen zu lassen, manche Forschende haben uns auch erzählt, dass sie die Wissenschaftskommunikation eigentlich sehr gern gemacht haben in der Pandemie. Der Aerosolforscher Martin Kriegel zum Beispiel aus Berlin, den habt ihr ganz am Anfang dieser Folge auch noch mal kurz gehört.
So auf den Punkt, das Wesentliche zusammenfassen, das fand ich für mich persönlich eine Bereicherung, das zu lernen irgendwie. Wir werden ja gar nicht geschult hier. Ne? Also am Ende werden wir gefragt und dann hauen wir irgendwas raus und dann muss es irgendwie leicht verständlich sein. Und ja, das fand ich schon für mich persönlich eine Bereicherung.
Wenn wir nochmal bei der Frage nach dem wissenschaftlichen Konsens bleiben, dann fällt mir eine Äußerung von Christian Drosten aus dem Podcast ein, die damals ziemlich kontrovers aufgenommen wurde. In einer der letzten Folgen hat er sich, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, für Sprechmandate von Forschenden ausgesprochen.
Ja, ich erinnere mich. Lasst uns nochmal reinhören.
Wer hat eigentlich das Mandat zu kommunizieren? Das ist eine ganz wichtige Frage. Gibt es eigentlich einen Prozess dazu? Soll die Wissenschaft das vielleicht auswählen, wer mal für diesen Bereich sprechen soll zu dem Thema? Wie geht das genau?
Manche Menschen haben das ja damals dann so verstanden, als sollte es einen Maulkorb für bestimmte Forschende geben.
Ich weiß, ja. Und so wie wir den O-Ton hier hören, steht er natürlich auch isoliert da. Da war eine Menge Kontext drumherum in der eigentlichen Podcast-Folge. Christian Drosten hat damals vor allem auch darüber gesprochen, inwiefern auch irreführende Wissenschaftskommunikation als wissenschaftliches Fehlverhalten gewertet werden und deshalb irgendwie sanktioniert werden müsste oder könnte. Trotzdem, ich hatte da auch Fragezeichen und ich habe auch da jetzt mit Abstand nochmal nachgefragt, wie genau er das gemeint hat.
Analog zur Presse, wo es einen gewissen Verhaltenskodex gibt, könnte sich die Wissenschaft einen Verhaltenskodex auferlegen, der sagt, wie man öffentliche Kommunikation macht, wenn man für sich beanspruchen will, dass man hier unter einem wissenschaftlichen Sprechmandat handelt. Und überhaupt der Begriff und die Konzeption eines wissenschaftlichen Sprechmandats, das wäre schon eine große Errungenschaft, wenn man sich das sowohl in der Wissenschaft als auch im Journalismus klar machen würde, was das denn bedeutet. Also unter welchem Mandat sitzt denn ein Wissenschaftler in einer Talkrunde beispielsweise? Der sitzt da nicht als Parteipolitiker, egal ob er das versteckt macht oder offen erklärt, sondern der sitzt da als jemand, der erkennbar Wissenschaftskommunikation macht. Und da gibt es ja Kriterien, nach denen man das erkennen kann. Also dass beispielsweise jemand sagt, hiermit kenne ich mich aus und hiermit nicht. Oder dass jemand sagt, ich komme zu diesem Schluss, weil. Also dass er seine Einschätzungen begründet und möglicherweise auch die Referenzen dazu liefert, sodass man auch beurteilen kann, ob das wirklich hochwertige Wissenschaft ist oder ob das Grauliteratur ist und irgendwelche Zeitungsartikel, die gerade zu Pass kamen. Also alle diese Dinge sind relativ leicht, sowohl beim Namen zu nennen als auch umzusetzen. Und auch da sind wir kein Zentimeter weiter seit der Pandemie.
Also kein Sprechmandat, das den Medien oder auch der Politik vorschreiben würde, wen sie einzuladen haben.
Nein, das ginge ja auch gar nicht in einer Demokratie. Zum Glück, muss man auch sagen. Da kann man vielleicht trotzdem drüber diskutieren, was er hier meint. Aber nur zum Verständnis. Was damit gemeint ist, ist eher sowas wie eine Hilfestellung, damit man nicht einfach nur irgendjemanden einlädt, der im weitesten Sinne aus dem Fachgebiet kommt, sondern wirklich jeweils die entscheidenden Experten oder Expertinnen für ein bestimmtes Thema. Und das gilt eben auch für die Politikberatung. Das hat Christian Drosten mir schon in einem früheren Gespräch mal gesagt.
Das ist, dass man die Wissenschaftsorganisationen bittet, Kandidaten vorzuschlagen. Und da kann ja immer noch dann die Politik sagen, nein, den wollen wir aber nicht. Der nuschelt so und was der sagt, ist immer total wirr, das nützt uns nichts. Unbenommen, das kann man ja machen. Aber dennoch, eine Kandidatenliste sollte von den Gesellschaften der Wissenschaft, also beispielsweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, von der Nationalen Akademie, der Leopoldina oder auch von bestimmten Fachgesellschaften einfach vorgeschlagen werden und die Politik sollte sich daraus die Experten dann holen.
Also, wir nehmen mit für die nächste Krise, der Begriff Wissenschaftskommunikation könnte nicht nur in den Forschungseinrichtungen, sondern auch in der Öffentlichkeit durchaus noch geschärft werden. Und dafür sollte die Wissenschaft selbst, vielleicht ja die Deutsche Forschungsgemeinschaft, vielleicht auch ein paar Kriterien festlegen.
Es gibt da eine ganz interessante Veröffentlichung, die von Nachwuchswissenschaftlern kommt. Die Junge Akademie, sozusagen die Parallelorganisation zur Leopoldina, der Akademie der Wissenschaften, nur eben für junge Forschende. Die hat dazu einen Leitfaden veröffentlicht mit konkreten Kriterien auf gut 30 Seiten. Sehr lesenswert, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
Wir sind jetzt aber auch bei unserer eigenen Rolle angekommen, bei den Medien.
Genau. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass manche während der Pandemie den Eindruck hatten, dass die Wissenschaft sich eigentlich doch nicht so einig war, wie Sandra Ciesek das vorhin gesagt hat. Für diesen Eindruck gibt es eine ganz einfache Erklärung, das sogenannte False Balance Problem.
False Balance, also auf Deutsch falsche Ausgewogenheit. Und damit ist gemeint, dass in einigen Medien, in Talkshows, in Berichten, dass zwei Experten präsentiert wurden. Also sagen wir mal zur Wirksamkeit des Maskentragens. Mhm. Und die eine ist zum Beispiel eine Spezialistin auf dem Gebiet der Aerosolforschung, die ihre Einschätzung wissenschaftlich unstrittig begründen kann. Sie spricht pro Maske. Mhm. Während der andere, der ist dann zum Beispiel ein Allgemeinmediziner und der formuliert seine persönliche Meinung dazu. Und die ist kontra Maske. Und wenn die beiden jetzt von den Journalisten so behandelt werden, als seien das zwei gleichberechtigte Experten für einen Sachverhalt, dann ist das eben erstens sachlich, muss man sagen, falsch. Und zweitens wertet es denjenigen auf, dessen Äußerungen eben nicht dem wissenschaftlichen Konsens entsprechen. Mhm.
Man denkt also intuitiv, die Einschätzung in der wissenschaftlichen Community ist 50-50. Mhm. Die einen sagen, Maske hilft, die anderen, nö, hilft nicht. Mhm. Es ist also unentschieden. Das ist jetzt ein sehr plattes, einfaches Beispiel zugegebenermaßen, aber das Prinzip konnten wir in der Corona-Zeit oft beobachten.
Ja.
Und das Ganze hat viel mit journalistischem Handwerk zu tun. In der Pandemie haben ja viele Kolleginnen und Kollegen über Corona berichten müssen, die sonst keinen Wissenschaftsjournalismus machen, sondern politische Berichterstattung. Und in der politischen Berichterstattung ist es durchaus üblich, immer alle Seiten zu Wort kommen zu lassen, egal wie viel oder wenig Einigkeit es zu den verschiedenen Positionen überhaupt gibt. Das Problem ist, für die Wissenschaftsberichterstattung kann man diese Regeln nicht anwenden.
Ja, wenn nämlich Minderheitenmeinungen in einer Talkshow breiten Raum bekommen haben, dann hat sich tatsächlich dieser False Balance Effekt eingestellt und dann ist häufig auch der Eindruck entstanden, dass es tatsächlich in der Wissenschaft gleichberechtigte Einschätzungen gegeben hat. Und das sagt zum Beispiel eben auch die Kommunikationswissenschaftlerin Irene Brohr.
Es kann auch sehr gefährlich sein, ne? So zu tun, als wäre es eine dichotome, ja, Unterschied zwischen hier, diese Art von Wissenschaft sagt dies und diese Art von Wissenschaft sagt das. Das geht in der Wissenschaft einfach nicht so. Aber in der Berichterstattung hat man dann gemerkt, okay, es wird jetzt auch politisch über Covid berichtet und man versucht in der Berichterstattung diesen Prinzipien, die man eigentlich aus dem politischen Journalismus, politischen Berichterstattung kennt, auf auch die Kommunikation zu Covid anzuwenden. Und das hat nicht so gut geklappt. Also da muss man eben wirklich darauf achten, dass man auf den wissenschaftlichen Konsensus geht.
Ja, die Wissenschaft lebt zwar vom Diskurs, also es ist ganz normal, dass man sich nicht von Anfang an einig ist oder dass es auch zu bestimmten Detailfragen bis zum Schluss wirklich dass darum gerungen und gestritten wird, weil eben manche Forschende unterschiedliche Prioritäten setzen oder weil es eben auch noch Restunsicherheiten gibt. Aber wichtig, Wissenschaft ist trotzdem keine Demokratie.
Und auch kein Schaukampf.
Ja.
Manche Wissenschaftler haben es aber so wahrgenommen, dass in den Medien gern versucht wurde, ein Duell zu inszenieren. Mhm. Und zwar weit über den Diskurs hinaus, von dem du eben gesprochen hast. Der Evidenzforscher Jörg Meerpohl zum Beispiel hat mir das berichtet.
Und wenn man dann am Ende das Gefühl hat, man hat sich mit einer Zeitung oder Radiosender unterhalten, dass dann doch eigentlich nur Zitate rausgegriffen werden, die möglichst dann auch noch sehr konträr zu irgendeiner anderen Position sind oder in einen Kontext gesetzt werden, den dann Dritte angreifen oder in Frage stellen, dann ist das sehr unglücklich. Und glaube auch, dass es einer gesellschaftlichen Diskussion nicht sonderlich zuträglich ist, wenn da, sag mal, eher fast so ein Schaukampf veranstaltet wird, als ein objektiver wissenschaftlicher Diskurs stattfindet. Und ich möchte auch nochmal betonen, das wäre mir sehr wichtig, dass ich einen Diskurs natürlich für zentral wichtig erachte, im Zweifel auch transparent der Öffentlichkeit gegenüber. Aber ein Polarisieren ist da sicherlich nicht mehr hilfreich. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich denke, da würde ich mir wünschen, dass auch innerhalb der Medien und der Medienlandschaft darüber nachgedacht wird, ob das in dieser Form dann immer notwendig ist und hilfreich.
Übrigens ist dieser False-Balance-Effekt manchmal auch noch durch einen anderen Mechanismus zustande gekommen. Wer bei einer Regionalzeitung arbeitet zum Beispiel, der möchte so oft wie möglich Menschen aus der Region zu Wort kommen lassen, ganz normal. Wenn ich dann aber als erstes Auswahlkriterium auch für meine Experten habe, sie sollten von vor Ort sein, dann habe ich nicht immer unbedingt die fachlich besten Experten für ein bestimmtes Thema. Denn nicht jeder Epidemiologe an der örtlichen Uni oder womöglich der Chefarzt an der örtlichen Klinik hat dieselbe Expertise wie eine Infektionsepidemiologin, die sich mit dem konkreten Erreger beschäftigt hat. Mhm. Also, Wissenschaft ist kein Heimatfilm. Egal wie viel Lokalkolorit ich mir als Journalist wünsche, manchmal sollte ich meine Experten nicht vor der Haustür suchen.
Wir Medienvertreter sollten also mitnehmen, es ist wirklich wichtig, sich des Unterschieds zwischen politischem und Wissenschaftsjournalismus bewusst zu sein. Und der beste Experte ist eben oft nicht der, der besonders meinungsstark und medienaffin ist oder der ganz in der Nähe forscht, sondern der wirklich eine passgenaue Expertise hat.
Oder die beste Expertin. Mhm. Ich habe übrigens noch mal geguckt, ob es eigentlich Forschung gibt zu der beliebten These, in der Pandemie seien immer nur ganz bestimmte Fachleute in der Öffentlichkeit gewesen. Also alles habe im Prinzip nur auf Christian Drosten und die Modellierer gehört. Leider hat das, soweit ich das finden konnte, niemand mal versucht, so richtig auszuzählen in der Medienforschung. Also wer, wie oft, wann, wo aufgetreten ist. Aber es gibt eine etwas kleinere Studie, in der die Autoren sich zumindest die drei meistgesehenen Fernseh-Talkshows angeguckt haben. Und zwar 112 Sendungen zum Thema Corona aus den ersten anderthalb Pandemiejahren. Ergebnis? Von 308 einzelnen Gästen kam nur ein Viertel in dieser Zeit aus der Wissenschaft. Mhm. Und die meisten Wissenschaftler waren nicht mehrmals da. 5 Politiker waren mehr als 12-mal zu Gast. Erst auf Platz 7 kommt eine Virologin, nämlich Melanie Brinkmann aus Braunschweig. Die war insgesamt 10-mal in einer der 3 Talkshows.
Wir haben am Anfang dieser Folge ja schon mal gesagt, dass Wissenschaft und Medien zwei Systeme mit sehr eigenen Logiken und Mechanismen sind, die nicht so einfach miteinander in Einklang zu bringen sind.
Ja, die haben es ein bisschen schwer miteinander. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass der Journalismus darauf angewiesen ist, Dinge zu vereinfachen und zuzuspitzen. Das gehört zum Wesen des Journalismus, weil wir ja komplizierte Sachverhalte möglichst vielen Menschen zugänglich machen wollen. Kernsätze rausziehen, Kompliziertes vereinfachen. Das ist gar nicht so einfach bei komplexen wissenschaftlichen Themen.
Ja, und hinzu kommt, es ist oft auch nötig, zum Beispiel in den Überschriften so bestimmte Keywords unterzubringen. Also gerade bei Online-Medien, um Aufmerksamkeit zu generieren. Also weil es spektakulärer klingt oder auch leichter konsumierbar wird. Aber auch, um die Algorithmen in den Suchmaschinen zu bedienen. Denn der schönste Artikel ist nun mal nichts wert, wenn er nicht gefunden und gelesen wird.
Wir haben das selbst erlebt während der Pandemie. Unsere Podcast-Folgen wurden auch von anderen Journalisten gehört, die dann manchmal einzelne Sätze herausgegriffen, zur Schlagzeile gemacht oder ohne Kontext zitiert haben. Das war zum Beispiel bei Christian Drosten so. Im Spätsommer 2021 hat er in einer Folge angedeutet, dass man nach vollständiger Impfung nun gut gewappnet dafür sein könnte, sich irgendwann das erste Mal anzustecken. Plötzlich kursierten aus dem Kontext gerissene Zitate, in denen es so klang, als würde er zu Covid-Infektionspartys aufrufen. Also sagen, geht raus und infiziert euch.
Ja, auch wir müssen immer wieder überlegen, nicht in eine Vereinfachungsfalle zu tappen. Also gerade wenn der Zeitdruck groß ist. Und aufpassen müssen wir auch, dass keine schiefen Aussagen stehen bleiben. Und davon haben uns nämlich mehrere Forscher in unseren Interviews berichtet, dass da eben nicht alles gut gelaufen ist. Also zum Beispiel der Biologe Fabian Lehnderz, vielleicht erinnert ihr euch, den habt ihr in einer der ersten Folgen gehört. Er leitet das Helmholtz-Institut für One Health in Greifswald und wir haben ihn in Berlin am Rande einer Fachkonferenz getroffen und mit ihm geredet.
Was ich auch gelernt habe, ist, dass es unglaublich schwierig ist, Wahrscheinlichkeiten zu vermitteln. Ja? Also wenn man jetzt sagt, technisch gesehen kann man nicht ausschließen, dass SARS-CoV-2 aus dem Labor gekommen ist, aber es ist wesentlich wahrscheinlicher, 99% oder was auch immer, ja, einfach wesentlich wahrscheinlicher, aufgrund der Masse der Mensch-Tier-Kontakte in Farmen, auf diesen Märkten, auf diesen Wettmarkten und so weiter, wo die Leute ungeschützt sind, im Labor ist man wesentlich geschützt, ja, dass da das Virus übergesprungen ist. Dann kann es durchaus sein, dass der Titel dieses Artikels dann ist, Lehnderz schließt Laborunfall nicht aus. So, ja. Aber das ist nicht meine Hauptmessage. So. Und das ist schon was, wo ich merke, ich werde bei Interviews immer vorsichtiger. Also wir haben da leider sehr viel schlechte Erfahrungen auch gemacht. Und da müssen wir vielleicht auch wieder mutiger werden. Wir haben viel gelernt, aber sind auch vorsichtiger.
All das gilt natürlich ganz besonders für Social Media. Auch weil da noch mehr sozusagen im Vorbeigehen gelesen wird und weil es noch knapper ist. Und manchmal geht es deshalb auch darum, aktiv zu verhindern, dass jemand mit der falschen Schlussfolgerung nach Hause geht. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn wir sagen, dass es einen Impfstoff gegen H5N1 gibt, Vogelgrippe, den Tierärzte oder Farmarbeiter jetzt schon bekommen können, dann heißt das noch nicht, dass wir einen fertigen Impfstoff im Regal liegen haben für den Fall, dass der Erreger sich weiter an den Menschen anpasst. Denn dann, in diesem Fall, hat er sich natürlich noch mal weiter verändert. Und sowas muss man oft aktiv dazu sagen, weil viele Menschen Informationen nur im Vorbeigehen aufschnappen und ohne diese Information dann eben die Botschaft hören, ah, alles klar, man kann ja im Zweifel direkt losimpfen.
Ja, oder beim Thema Impfschäden. Wenn wir darüber berichten, dass es x Meldungen zu einem Verdacht auf eine Impfkomplikation gibt, dann muss man eben immer dazu sagen, was eine solche Verdachtsfallmeldung eben noch nicht aussagt. Nämlich, ob es wirklich einen Zusammenhang zur Impfung gibt. Weil viel zu viele Menschen das dann eben versehentlich gleichsetzen.
Also sagen, was man nicht weiß. Das bedeutet auch, es kann unter Umständen hilfreich sein, hin und wieder zu kommunizieren. Das ist der Stand heute. Deshalb raten wir jetzt dieses und jenes. Die Entwicklung kann sich aber ändern. Der Erreger kann sich verändern. Und auch die Forschung zu dem Erreger ist noch längst nicht beendet. Deshalb kann es sein, dass unsere Empfehlungen sich auch nochmal verändern. Und dieses ganze Spannungsfeld gilt auch für die politische Kommunikation im Falle einer Pandemie, meint zum Beispiel Jörg Meerpohl. Und auch er sagt, ja, es ist kompliziert. Trotzdem ist er überzeugt, dass man die Bevölkerung nicht unterschätzen sollte und diese Unsicherheit da, wo sie vorhanden ist, mitkommunizieren.
Denn ich glaube, nichts ist schädlicher, als wenn der Eindruck erweckt wird, dass die Wissenschaft, die Politik genau weiß, was man machen soll. und Unsicherheit sozusagen nicht ausreichend berücksichtigt wird in der Kommunikation und dann aber, weil die Daten, die Erkenntnis einfach sehr unsicher war, sich die Einschätzung ändert und man dann sozusagen muss, heute haben wir euch erzählt, ihr müsst A machen und morgen erzählen wir euch, A ist ganz schlecht, ihr müsst jetzt B machen. Und das untergräbt natürlich die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft, Schrägstrich Politik ungemein, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Und dann lieber ehrlich Unsicherheit kommunizieren und sagen, so sieht's aus, aber unter Abwägung all dieser Unsicherheit und dem, was wir da im Moment wissen, wäre die bestmögliche Einschätzung, dass man sich so verhalten sollte. Aber das kann auch in einem halben Jahr oder einem Jahr anders sein.
Interessanterweise gibt es auch eine Studie aus dem ersten Jahr der Corona-Pandemie dazu. Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hat zusammen mit der Charité damals 2000 Menschen befragt und ihnen wurden verschiedene Prognosen für den weiteren Pandemieverlauf vorgelegt. In diesen Prognosen wurde unterschiedlich deutlich präsentiert, wie genau eine Vorhersage des Pandemieverlaufs überhaupt sein kann, also wie sicher. Tatsächlich hat die Version die Befragten am wenigsten überzeugt, in der die Unsicherheit am wenigsten deutlich kommuniziert wurde. Und besonders interessant finde ich gerade die Menschen unter den Befragten, die den Pandemie-Maßnahmen eher kritisch gegenüberstanden, haben damals mehr Bereitschaft gezeigt, diese Maßnahmen mitzutragen, wenn man ihnen gesagt hat, wir können zufällige Schwankungen in den erhobenen Ansteckungszahlen nicht ausschließen. Und die Bandbreite der möglichen Entwicklung in der Realität am Ende reicht von bis mit jeweils konkreten Zahlen dazu. Aber man kann eine neue Infektionswelle eben nicht ausschließen. Da gab es mehr Bereitschaft, Maßnahmen mitzutragen, wenn man ihnen so etwas gesagt hat, als wenn man einfach nur gesagt hat, eine zweite Welle kommt sicher.
Politik, Wissenschaft und Medien sollten ihre Botschaften also nicht zu stark vereinfachen vor lauter Sorge, dass man ihnen sonst nicht vertraut. Und eine Lehre aus der Corona-Pandemie müsste also sein, im Zweifel lieber ehrlich sein und mehr Unsicherheiten kommunizieren.
Übrigens kann ich diesen Eindruck ganz objektiv und nur anekdotisch, aber immerhin das auch bestätigen. Wir haben ja hier im Podcast damals sehr viele Mails mit Feedback bekommen. Und auffallend oft haben wir Post gekriegt mit der Rückmeldung sinngemäß, mich beruhigt es in diesen Zeiten gerade, wenn ihr auf weiße Flecken in den wissenschaftlichen Erkenntnissen hinweist, also auf offene Fragen und Unsicherheiten, die noch bestehen, weil ich dann mehr Vertrauen habe und weil es mir hilft, mir selbst ein Bild zu machen. Bitte weiter so.
Aber man muss vermutlich ein bisschen kompromissbereit sein, also sowohl wir Journalistinnen und Journalisten als eben auch die Forschenden, denn das gelingt nicht immer schmerzfrei sozusagen. Mhm. Jetzt haben wir ein Thema noch nicht besprochen, das für viele das größte ungelöste Problem in der Pandemiekommunikation ist. Der Umgang mit Falschinformationen. Mhm. Ihr erinnert euch ja an den Anfang dieser Folge. Da haben wir das Ganze schon angesprochen. Also die Behauptung zum Beispiel, Covid sei nicht schlimmer als Grippe oder Desinfektionsmittel könnten vor einem schweren Verlauf von Covid helfen und einen davor schützen. Und diese Dinge hätte ich jetzt hier eigentlich vielleicht gar nicht nennen sollen. Nein. Denn jedes Aufgreifen dieser Fake News verbreitet sich danach dann ja irgendwie weiter. Also für uns als Journalisten ist es deshalb eben immer wieder in solchen Fällen sehr schwierig zu entscheiden, welche Falschinformationen greifen wir auf, um sie richtig zu stellen, oder welche lassen wir eben einfach auch mal vorbeiziehen.
Also Fachleute empfehlen da das sogenannte Social Listening, in sozialen Netzwerken mitlesen. Zuhören, wo die größten Unsicherheiten entstehen. So kann man am besten entscheiden, ob eine Information schon so breit kursiert, dass man sie dringend aufgreifen und debunken sollte, also entlarven. Das ist aber während der Pandemie womöglich zu wenig passiert.
Ja, es gibt natürlich Menschen, die zu diesem ganzen Komplex Fake News forschen. Mhm. Und auch die können nicht zaubern, aber sie haben durchaus ein paar Erkenntnisse dazu, was nicht so gut gelaufen ist während der Pandemie und wie wir es in Zukunft vielleicht besser machen könnten.
Eine davon ist die Kommunikationspsychologin Cornelia Beetsch. Sie hat eine große Studie geleitet, in der die Bevölkerung immer wieder zu ihren Einstellungen in der Pandemie befragt wurde. Wir haben mit Cornelia Beetsch am Ende der Pandemie auch hier im Podcast eine Folge zum Thema Kommunikation gemacht, gemeinsam mit ihrer Kollegin Mirjam Jenny. Die verlinken wir euch übrigens natürlich auch in den Shownotes. Wenn ihr da noch mal tiefer einsteigen wollt, dann hört einfach die ganze Folge. Hier will ich nur die entscheidenden Punkte zu Fake News ansprechen. Cornelia Beetsch hält es zum Beispiel für entscheidend, dass man nicht ausgerechnet die Falschinformationen in die Schlagzeile nimmt. Das hat sie uns damals gesagt.
Da wird dann in die Überschrift geschrieben, macht Impfen unfruchtbar? Fragezeichen. Und dann gibt es einen Teaser, die Covimo-Studie zeigt, die Hälfte ist sich nie sicher. Dann macht das vielleicht viele Klicks, aber die Falschinformation wird quasi nochmal mit rotem, fettem Stift eingekreist. Und da spielen natürlich viele Sachen mit. Also wir interessieren uns mehr für Informationen, die uns sagen, da ist eine mögliche Gefahr, als wenn uns jemand sagt, das ist sicher. Das ist das eine und das andere. Sowas bleibt natürlich gut kleben. Das kann auch echt nicht gut gemacht sein. Also man kennt ja dieses Beispiel, denken Sie nicht an einen rosanen Elefanten. Und da muss man wenig zu sagen, das funktioniert nicht gut.
Ja, das mit dem rosa Elefanten, nicht dran denken, geht gar nicht. Also ich habe ihn jetzt auch vor Augen, auch wenn die Aufforderung ja eben eigentlich das Gegenteil bewirken sollte. Wir haben hier vorhin ja auch schon Mirjam Jenny gehört. Sie arbeitet mit Cornelia Beetsch zusammen, hast du gerade ja eben auch gesagt, an der Universität Erfurt. Und sie erklärt, wie man es richtig machen kann, damit unser Kopf uns keinen Streich spielt. Mit einem sogenannten Fakten-Sandwich.
Ja, da ist es wichtig, dass man einmal den Fakt aufgreift, also nochmal kurz sagt, was Fakt ist und dann weiterkommt zum Irrglauben. Okay, also Fakt ist, Impfung hilft beispielsweise, ist wichtig und so weiter und dann zum Irrglauben. Und jetzt glauben einige Leute aus unterschiedlichen Gründen, dass die Impfung der Fruchtbarkeit schadet. Da kann man vielleicht auch dazu sagen, dass das ganz häufig bei Impfungen als Falschinformation passiert. Mhm. Also das ist auch so eine klassische Sorge, die die Leute dann haben. Bei anderen Impfungen auch schon, dass das einfach immer mal wieder grundlos aufkommt und dann erklären, was der Trugschluss war vielleicht, warum man zu dieser Sorge kam mit der Unfruchtbarkeit und am Schluss ganz wichtig, nochmal die richtigen Fakten zu wiederholen. Also das ist sozusagen ein Sandwich von erst richtige Fakten, dann Achtung, hier ist ein Irrglaube, wo kommt der her und nochmal die wichtigen Fakten.
Eigentlich sind es ganz simple Erkenntnisse, auch wenn es keine Allheilmittel sind, aber dennoch. Die Forschung sagt trotzdem, die sind in der Pandemie nicht genug berücksichtigt worden, um gegen Fake News vorzugehen.
Ja, also lass uns nochmal zusammenfassen. Wenn man Fake News aufgreift, dann nicht isoliert oder prominent einfach wiederholen, weil sie sonst nämlich ungewollt hängen bleiben, sondern idealerweise gut verpacken in die richtige Faktenlage.
Was für Antworten würdest du dir eigentlich von der Kommunikationswissenschaft wünschen, Daniela, um unsere Arbeit besser zu machen? Denn das ist ja für uns Journalisten auch ein großes Thema.
Ja, puh, schwierige Frage. Mich interessiert eigentlich vor allem, was von Seiten der Medien getan werden müsste und auch könnte, um eben gegen Fake News zu bestehen. Also wie man diejenigen erreichen kann, die zum Beispiel von Lügenpresse sprechen, die aber bereit sind, lebensbedrohliche Desinfektionsmittel zu schlucken, weil das auf Social-Media-Kanälen als wirksam beworben wird. Also ich wüsste gerne, also wie man das besser kommunizieren, wie man das also besser klar machen kann. Und du?
Also ich wüsste wirklich richtig gern, welche Mechanismen ganz genau hinter diesem Überfokus auf Impfschäden in Deutschland stecken. Also ist es tatsächlich so, wie wir es in Folge 7 schon vermutet haben, dass allein die Zahl der Berichte über vermeintliche Impfschäden die Wahrnehmung immer mehr befeuert hat und dadurch bei so vielen Symptomen Zusammenhänge zur Corona-Impfung vermutet wurde?
Ja, gute Frage.
Das könnte man vielleicht versuchen, mit anderen Ländern zu vergleichen. Sagen wir mal Dänemark, Spanien, USA und dann eben Deutschland. Also, wie viele Medienberichte zum Thema Impfkomplikationen gab es da? Wann und mit welchem Tenor? Und wie haben sich die Verdachtsfallmeldungen jeweils entwickelt? Ich fände es wirklich hilfreich, auch für unsere Arbeit das zu wissen. Und für die Kommunikation von Wissenschaft und Politik vielleicht auch. Das würde ich mir wünschen von der Medienforschung bzw. der Kommunikationswissenschaft. Liebe Grüße von uns hier an die Forschenden.
Wo wir schon beim Stichwort Wunschkonzert sind, jetzt können wir auch direkt zum Ausblick auf unsere nächste Folge übergehen.
Die nächste und letzte Folge in dieser Podcast-Staffel.
Ja, denn darin wollen wir natürlich ein Fazit ziehen zu unserem großen Thema. Wie können wir uns auf die nächste Pandemie besser vorbereiten. Aber wir wollen auch fragen, was müssten wir eigentlich tun, um Pandemien möglichst zu verhindern?
Oder es Krankheitserregern wenigstens so schwer wie möglich zu machen? Leider müssen wir da auch wieder auf das Stichwort H5N1 Vogelgrippe zurückkommen. Denn die Aussichten für die Forschung in den USA dazu werden immer düsterer. Das hat sich tatsächlich noch mal ganz extrem weiterentwickelt, seit wir mit dieser Podcast-Staffel angefangen haben.
Ja.
Aber es gibt trotzdem Dinge, die wir alle tun können. Und vor allem gibt es Dinge, die die Forschung hier in Deutschland auch schon tut. Und auch darüber werden wir sprechen. Die 10. und letzte Folge unserer Podcast-Staffel gibt es am 18. März 2025 hier im Kanal in der ARD-Audiothek. 5 Jahre Corona, was haben wir gelernt, ist eine Produktion von NDR Info für die ARD. Autorinnen und Hosts Daniela Remus und Corinna Hennig. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerinnen sind Marion von Klarenau und Christine Dreier. Projektleitung Corinna Hennig. Für diese Folge bedanken wir uns bei unseren GesprächspartnerInnen. Cornelia Beetsch, Martin Kriegel, Sandra Ziesek, Stefan Kluge, Alexander Bogner, Irene Brohr, Mirjam Jenny, Christian Drosten, Lars Schade, Jörg Meerpohl und Fabian Lehndatz. Alle Quellenangaben findet ihr wie immer in den Shownotes. Und natürlich haben wir auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Cut, das Virus, das uns trennt. In dem Storytelling-Podcast vom WDR geht es auch um Kommunikation während der Pandemie, aber mit Blick auf unser Miteinander. Vielleicht kennt ihr auch den Riss, der teilweise sogar durch unser Privatleben ging. Fast in jeder zweiten Familie oder Freundeskreis gab es ernsthafte Konflikte wegen Corona. Das zeigen aktuelle Zahlen aus dem ARD-Deutschland-Trend, die Cut exklusiv für den Podcast erhoben hat. Und von denen, die Streit hatten, hat jeder 12. zu einer engen Bezugsperson sogar ganz den Kontakt verloren, bis heute. Genau darum geht es auch bei Cut. Unsere Kolleginnen vom WDR haben dafür ein Geschwisterpaar getroffen, das sich in der Pandemie fremd geworden ist. Er sieht seine Freiheit in Gefahr, radikalisiert sich und sympathisiert mit der Querdenkerszene. Sie trägt Maske, will sich solidarisch zeigen und lässt sich sofort impfen.
Ich habe das halt nie akzeptiert. Das fand ich halt nicht gut. Und dass das meine Schwester unter anderem so einfach mitgemacht hat, ohne das zu hinterfragen, das hat mich schon ganz schön gestört.
Mir ging es nie darum, ihn zu überzeugen, sondern ihn nicht zu verlieren. Ich weiß gar nicht, ob ihm das so bewusst ist, dass wir einfach alle scheiße Angst um ihn hatten, dass er sich da radikalisiert.
Jetzt ist die Frage, finden die beiden wieder zusammen? Die Antwort hört ihr in Cut. Cut, das Virus, das uns trennt, findet ihr jetzt in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört gerne rein, der Link ist auch in den Shownotes.